Es gibt für einen Gläubigen nichts Schöneres, als im Hause des Herrn zu weilen, immer da. Und das Wort des Herrn zu hören und dabei nicht an andere zu denken, sondern das Wort zu sich reden zu lassen. Jeder fühlt sich angesprochen. Wir werden ja angesprochen durch das Wort des Herrn. Was mir auffiel war, in dem einen Lied haben wir gesungen, Christus, dem Auferstandenen, naht sich der Satan nicht. Das hat mir gefallen. Das ist wahr. Unser Herr hat Satan überwunden, hat ihn entwaffnet, zur Schau gestellt, über alle Satans Mächte triumphiert, wie geschrieben steht, und hat den Sieg davongetragen. Amen. Ihr wisst ja, in jedem Kampf gibt es ja nicht zwei Sieger, immer nur eine. Und so haben wir nur einen Sieger, den Sieger von Golgatha. Amen. Amen. Und das ist der Herr, unser Gott, der uns innig geliebt und erlöst hat. Ich dachte dabei noch an zwei Bibelstellen. Eine aus Offenbarung 12, dass der Erzengel Michael den Satan packen und ihn hinauswerfen wird. Nicht unser Herr. Unser Herr hat ihn schon besiegt. Dann genügt's, wenn Michael sagt, so jetzt ist deines Bleibens hier nicht mehr. Ihr kennt ja alle die Stille, aber ich merke, dass einige doch das Haupt beugen und diesmal nicht zum Gebet, sondern um in der Schrift zu forschen. Deshalb werde ich den Vers eben schnell lesen. Offenbarung 12, Vers 7. Da erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, auch der Drache und seine Engel kämpften, doch gewannen sie den Sieg nicht und ihres Bleibens ward nicht länger im Himmel. Ihr wisst ja, der Feind hat noch Zutritt, er ist der Ankläger der Brüder, aber der Zeitpunkt kommt, wo der Sieg Gottes total vollstreckt wird, Amen, im Himmel und auf Erden für Zeit und Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Die andere Stelle ist in Offenbarung 20, Vers 1. Offenbarung 20, Vers 1. Dann sah ich einen starken oder einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln. Amen. Wer die Schrift genau liest, wird merken, in Offenbarung 12 wird der Satan aus dem himmlischen Bereich, soweit er noch Zutritt hat, auf die Erde geworfen. Und dann kommt der Zeitpunkt, nachdem er genügend Unheil angerichtet haben wird, dass er dann gebunden in den Abgrund getan wird für 1000 Jahre. Die Heilige Schrift gibt tatsächlich über alles einen solch herrlichen Aufschluss. Wenn man überhaupt darüber nachdenkt, wie treu Gott uns seine Liebe erwiesen, sein Wort kundgetan und die Zusammenhänge geoffenbart hat, können wir nur dankbar sein. Ehe wir in eine Wortbetrachtung übergehen, möchte auch ich meinerseits alle aufs Innigste und Herzlichste willkommen heißen. Ich bin mir dessen doch voll und ganz bewusst, dass wir nicht hierher kommen, um zu hören, was ein Mensch zu sagen hat. Wir kommen hierher, um das wahre Wort Gottes zu hören. Nicht Menschenmeinungen, nicht Deutungen der Schrift, sondern das Wort im Original, wie es aus dem Munde Gottes kam. Und wir sind froh darüber, dass es Menschen gibt, wenn auch nicht in Millionenhöhe, aber Menschen gibt, deren Herz Verlangen danach tragen darf, das wahre Wort Gottes zu hören. Und dazu dürfen wir noch sagen, der Herr hat uns noch nie enttäuscht. Auch an diesem Wochenende wird sein Wort reichlich unter uns wohnen. Wer aufpassen muss, das ist Bruder Frank. Man hat mir nämlich in jüngster Zeit doch einige Male höflich gesagt, du predigst ein wenig zu lange. Und wie gesagt, ich schaue ja nicht auf die Uhr, aber das Wort des Herrn ist einfach so kostbar. Ich nehme mir vor, nur immer kurz zu sein und dann wird's wahrscheinlich doch ein wenig länger. Amen. Lob und Dank sei dem Herrn. Wie wohltuend sind die Worte unseres Gottes. Und wenn wir dann mit dem Zeugnis übereinstimmen und wenn dann sogar unser Leben auch noch mit dem Zeugnis und dem Wort übereinstimmt, was soll dann erst geschehen? Dann wird sich Gott in seiner ganzen Herrlichkeit offenbaren und wir glauben, dass es dahin kommen wird, dahin kommen muss, eine völlige Übereinstimmung zwischen Braut und Bräutigam, eine völlige Übereinstimmung der Gemeinde der Erstgeborenen mit dem Worte Gottes. Da nun unsere lieben Geschwister aus Hamburg und wie ich hörte, aus der Elim-Gemeinde von der Bachstraße sind, die Bachstraße hat für mich im Jahre 1949 eine sehr große Bedeutung gehabt. Da habe ich zum ersten Mal Hall Herman und Richard Ruff gehört, zwei Männer, ein Deutsch-Schweizer und dann ein Schweiz-Amerikaner. Und der eine war der Mann, der vom Staat, von den Vereinigten Staaten beauftragt war, mitzufliegen, als die Bomben über Hiroshima geworfen wurden. Und dieser Mann filmte. Er war ein Mann Hollywoods. Und dieser Mann hörte später Bruder Branham in Los Angeles predigen und wurde gläubig und gab dann in Hamburg auf der Bachstraße sein Zeugnis. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben den Namen William Branham gehört habe, in Verbindung mit einem herrlichen Zeugnis eines Mannes, der diesen Gottesmann gehört und dann sein Leben dem Herrn geweiht hat, soweit er es wusste und konnte. Möge der Herr uns allen Gnade schenken, dass wir die Zeit, in der wir leben, erkennen, dass wir vorwärts gehen mit dem Herrn, geistlich nicht stehen bleiben, denn das ist immer die Not in der Kirchengeschichte gewesen, dass nach jeder Erweckung eine neue Organisation geformt, neu ein Stillstand eintrat und der Herr große Mühe hatte, mit seinem Volke vorwärts zu gehen. Als Bruder Brenhem nach 15-jährigem Dienst darum gebeten wurde, eine Art Spätregengemeinde zu gründen, es waren besonders Brüder aus Kanada, die ihn ersuchten, doch eine Organisation mit dem Namen Spätregen. Und Spätregen ist ja verheißen im Worte Gottes als Ausgießung des Heiligen Geistes, ehe die Ernte eingebracht wird. Da gibt's ja die Verheißungen im Neuen und im Alten Testament. Aber Bruder Brenhem sagte dann, aus dieser letzten Erweckung wird keine neue Denomination hervorgehen, es wird auch keine Organisation daraus werden. Diese Erweckung, die in der Braut sein wird, wird Vollendung finden bei der Wiederkunft Jesu Christi. Wenn die Toten auferstehen und in Christo Liebenden verwandelt werden und dann zum Herrn hinaufgenommen werden. Und so werden wir es sehen und miterleben. Wie oft bin ich in den verschiedenen Ländern gefragt worden, warum gründet ihr keine Gemeinden? Wie oft, nicht nur einmal, immer wieder neu bin ich danach gefragt worden. Auch als unsere geliebten Geschwister aus der Sowjetunion zu uns kamen. Nicht nur einmal, immer wieder neu, bei jeder Gelegenheit. Warum gründet ihr keine Gemeinden in den verschiedenen Städten? Und dazu muss ich ganz einfach mit aufgeschlagener Bibel vor dem Angesicht Gottes im Namen des Herrn sagen, Gründung von Gemeinden ist nicht unsere Aufgabe. Es gibt schon genügend Gemeinden. Unsere Aufgabe ist es, dem gesamten Volke Gottes aus allen Sprachen und Nationen, aus allen Gemeinden und Benennungen das wahre Wort Gottes zu verkündigen. Und ihr wisst ja auch genau, der Herr sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jetzt ist die Zeit des Herrn, nicht die Zeit der Evangelisten, nicht die Zeit der Brüder, die nach althergebrachtem Muster weitermachen möchten. Jetzt ist Gottes Stunde gekommen, Amen. Damit er unter seinem Volke tun kann, was er sich vornahm und zur Vollendung bringen kann. Mit denen, die nicht Gemeinde spielen, sondern zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehören. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Man kann fromm sein, man kann Gemeinde spielen, aber nicht vor dem Herrn. Vor dem Herrn gilt nur das, was er tut. Alles andere steht ihm nur im Wege. Das Tun all derer, die ihm einen Dienst erweisen wollen, ohne von ihm dazu beauftragt worden zu sein, steht ihnen selber und vielen anderen und dem Herrn nur im Wege. Es sei denn, dass Gott jemand senden kann, der nicht für sich den Weg bereitet und nicht für eine Gemeinde, sondern, wie geschrieben steht, bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. So war es am Anfang des Neuen Testaments in dem prophetischen Zeitabschnitt, so ist es am Ende des Neuen Testaments ebenfalls in diesem prophetischen Zeitabschnitt. An dieser Stätte, weil wir gerade bei dem Thema sind, habe ich es mindestens 2-3 Mal berichtet. Es ist die Wahrheit. Mir hat der Herr am 2. April 72 vor Tagesanbruch, die Sonne 62, danke, war noch nicht, die Sonne war noch nicht auf. Und unter allem, was gesagt wurde, gründe keine lokalen Gemeinden und gib kein Gesangbuch heraus, denn es ist das Zeichen einer Denomination. Es gibt gewisse Dinge, die der Herr anordnet, die er mir sagt, die er keinem anderen sagen braucht. Jeder göttliche Auftrag ist ein Original für sich. Er kann nicht kopiert werden, auch das habe ich vor kurzem irgendwo gesagt. Billy Graham kam nach Louisville, Kentucky, direkt wie hier Düsseldorf und Krefeld, nur durch den Rhein getrennt sind. So sind das Zwillingsstädte Jeffersonville in Indiana und Louisville in Kentucky. Und Bruder Branham ging zu diesem riesengroßen Prediger- und Evangelistentreffen, das Billy Graham anberaumt hatte. Und als er dann zurückkam oder schon dort, dachte er bei sich selber, ich könnte nie den Platz dieses Mannes Billy Graham einnehmen. Er ist einmalig. Und dann ging er einen Schritt weiter und sagte, ich zweifle daran, dass er meinen Platz einnehmen könnte. Und so ist das. Jeder auf seinem Platz, wohin Gott ihn gestellt haben mag. Nun, so viel zu diesem Thema. Wer hat, während die Sänger ihr Lied vorgetragen haben, an einen Psalm gedacht? Es wurde ja gesungen aus den Palästen von Elfenbein. Steht das in der Bibel? Steht das in der Bibel? Ich höre sehr wenig vom Publikum. Ich möchte gern mehr hören. Steht das Wort in der Bibel, dass er aus den Elfenbeinpalästen kommt? Bitte? Es ist schon. Also dann lese ich es euch doch vor. Warum soll ich euch in Spannung halten? Aus Psalm 45 werden wir einige Verse lesen. Hier finden wir auch das Wort Elfenbeinpaläste. Und es ist unter all den 150 Psalmen der einzige, der das Verhältnis von Braut und Bräutigam beschreibt. Der einzige Psalm, der eigentlich die Vollendung der Braut und des Bräutigams beschreibt. Alle anderen haben viele Themen, geben viele Antworten, aber Psalm 45 ist in sich doch sehr besonders. Ich lese von Anfang: Das Herz wallt mir auf von lieblichen Worten, dem Könige weihe ich meine Lieder, meine Zunge gleicht dem Griffel eines geübten Schreibers. Jetzt kommt's. Du bist so schön wie sonst kein Mensch auf Erden. Anmut ist ausgegossen auf deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für immer. Gürte dein Schwert dir an die Seite, du Held, dazu deine herrlich schimmernde Wehr. Glück auf, fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit zum Schutz des Rechts. Deine Pfeile sind scharf, Völker sinken unter dir hin. Sie dringen den Feinden des Königs ins Herz. Dein Thron, ein Gottesthron, steht immer und ewig. Ein gerechtes Zepter ist dein Herrscherstab. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Halleluja. Wo steht das im Neuen Testament? Hebräer Kapitel 1. Dein Thron, ein Gottesthron, steht immer und ewig. Ein gerechtes Zepter ist dein Herrscherstab. Du liebst Gerechtigkeit und hassest den Frevel. Darum hat dich Gott, seht ihr, unser Herr, war Gott geoffenbart im Fleische und Gott im Geiste salbte diesen irdischen Leib. Halleluja, preis sei Gott. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Von Myrrhe und Aloe duften von Kassia all deine Kleider, aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter befinden sich unter den Geliebten, die Gemahlin oder Gattin oder Braut steht dir zu Rechten im Goldschmuck von Ophir. Welch ein wunderbares Wort im Alten Testament. Und wer dann die Aufforderung von Vers 11 weiterliest, nämlich diejenigen, die dazu gehören, um dabei zu sein. Hier, höre, Tochter, blick her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Das müssen alle, wie Abraham. Verlass dein Haus und dein Volk und dein Land. Ziehe aus in das Land, das ich dir geben werde. Höre, Tochter, blick her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Und trägt der König nach deiner Schönheit Verlangen. Er ist ja dein Herr, so huldige ihm. Amen. Halleluja. Welch ein wunderbares Wort. Doch er hat Verlangen nach uns, wie ein Bräutigam nach der Braut. Und weiter steht, die Bürgerschaft von Tyrus wird mit Gaben dir nahen. Um deine Gunst mühen sich die Reichen des Volkes. Eitel Pracht ist die Königstochter drinnen. Aus gewirktem Gold besteht ihr Gewand. In bunt gestickten Kleidern wird sie zum König geführt. Jungfrauen, ihr Gefolge, ihre Gespielinnen oder Freundinnen werden zu dir geleitet. Ich wünschte, wir könnten hier in die Evangelien gehen. Da mag jemand denken, hier ist die Rede einerseits von der Braut, einerseits von den Jungfrauen, die dann das Gefolge bilden werden. Macht euch keine Sorgen, beides stimmt. Wenn die Braut nach dem Hochzeitsmahl herabkommt, dann sind ja die 144.000 auf dem Berge Zion versiegelt. Und sie warten ja nur, dass wir mit dem Herrn kommen, mit dem König, um die Königsherrschaft anzutreten. Alles hat seinen Platz. Die Männer Gottes, überhaupt diejenigen, über die der Geist Gottes kam, haben die Dinge schon gesehen. Einordnen müssen wir sie jetzt. Da war mir irgendjemand sehr böse. Und er sagte mir, Bruder Frank, ich kann vieles verstehen, aber dass du sogar noch das, was Bruder Brenhim gepredigt hat, biblisch einordnen musst. Das geht mir zu weit. Dann habe ich nur sagen können, geliebter Bruder, gerade das ist doch mein Dienst. Nicht das Wildwuchs entsteht rechts und links und Menschen, die im Gesagten eigene Deutungen geben, sondern dass alles in die Schrift zurückgeführt und das Volk des Herrn so zu dem wahrhaftigen Worte Gottes zurückgebracht wird, damit ganz zum Schluss nicht Deutungen über Wort und Botschaft bestehen, sondern dass eine göttliche Einheit wird aus Gnaden, nämlich eine Wortbraut hervorgeht, die vereinigt ist mit dem Bräutigam, der das Wort der Braut geoffenbart und nahe gebracht hat. Und ich bin überzeugt, dass alle, die im Herzen recht denken, auch diese Bemerkung richtig verstehen werden. Noch kurz einige Stellen aus dem Worte Gottes, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, dass nicht auswendig geredet und Dinge beschlossen oder vorgetragen werden, sondern dass alles biblisch gegründet sein muss und dass die Verkündigung dem Zeugnis und der Prüfung des Wortes standhalten muss. Die Verkündigung muss so sein, dass wir damit vor Gott bestehen können. Aus Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, möchte ich zwei Verse lesen, die ich fast als letztes am letzten Sonntag in Zürich gelesen habe. Apostelgeschichte 15, und dann gehen wir zu weiteren Stellen, Vers 17 und 18. Damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Auch alle Heiden, die mir als mein Volk zu eigen gehören, spricht der Herr, der dieses vollbringt, wie es von Ewigkeit her kund geworden ist. Ein wunderbares Wort. Wir alle wissen, worum es ging. Hier schloss sich die Tür für das Volk Israel mehr und mehr. Die Tür zu den Heiden öffnete sich weit und es kamen Fragen auf über Beschneidung, über mancherlei Dinge. Und dann kam die Antwort aus dem Worte Gottes. Und das war so am Anfang und muss so am Ende sein. Aber höret noch einmal auf diese Formulierung. Damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, wir könnten jetzt zu Römer Kapitel 11 gehen, dass Gott auch in dieser Zeit einen Überrest hat. Wir könnten zum Propheten Daniel gehen. Wir könnten zum Propheten Jesaja gehen. Gott spricht, und wenn Israel wäre wie Sand am Meer, so würde doch nur der Überrest darin selig werden. Und dann die Stelle, wer in Zion mit dem Leben davongekommen ist, soll dem Herrn heilig sein. Es gibt genügend Bibelstellen, die nicht von der breiten Masse sprechen, sondern von den Auserwählten, von dem Überrest, von denen, die Gott glauben, die ihm vertrauen, die sein Wort aufnehmen und Ja dazu sagen, damit die Menschen, welche übrig geblieben sind, den Herrn suchen. Wer denkt dann nicht automatisch an Jesaja 55, Vers 6? Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Nahet euch ihm, solange er da ist. Ihr könnt es selber nachlesen. Vielleicht soll ich's tun, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht. Aber die bekannten Verse kennen ja alle. Jesaja 55, 6. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und dann wird aufgezählt, was in Verbindung damit geschehen soll. Es wird Menschen geben, die hat es immer gegeben, die Gott suchen, weil Gott sie zieht. Von selber kann es niemand. Aber wenn der Herr zieht, alle, die der Vater zieht, kommen zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Warum sind wir zum Herrn gekommen? Weil wir seinen Zug verspürt haben. Nach dem Wort, ziehe mich, so will ich dir nacheilen. Hier steht dann weiter, den Herrn suchen auch alle Heiden, die mir als mein Volk zu eigen gehören. Er hat ein Eigentumsvolk. Die bluterkaufte Schar gehört nicht sich selber, gehört auch keiner Denomination, gehört dem Herrn, weil er den Preis auf Golgatha dafür bezahlt hat. Und die Heilige Schrift sagt, macht Gott Ehre, denn ihr seid teuer erkauft worden. Petrus schreibt dann, nicht mit Silber und nicht mit Gold, sondern mit dem teuren Blute des unschuldigen Lammes Gottes. Mir gefällt auch der Ausspruch, so spricht der Herr. Einfach sehr schön. Jedes Mal, wenn das so spricht der Herr ertönt, und ich darf wohl sagen, seit den Tagen der Apostel hat es Männer mit dem direkten so spricht der Herr nicht gegeben. Es gab Männer Gottes, es gab Prediger und Evangelisten, es gab Reformatoren, es gab Männer, die in Liebe zu Gott brannten, aber eine direkte göttliche Berufung verbunden mit dem verbindlichen so spricht der Herr, das hat's bis in unsere Zeit nicht gegeben. Prediger haben das Wort gelesen, haben ihre Meinung darüber gesagt, ihre Deutung den Menschen weitergegeben, aber das genügt zur Vollendung der Brautgemeinde nicht. Sie lebt nicht von den Deutungen des Wortes, sie lebt von dem Originalwort selber, weil das Wort in ihr ja Erfüllung finden muss. Sie muss ja ein Teil des verwirklichten Wortes in diesen Tagen werden. Wir haben es oft gesagt, der Anfang des neuen Bundes war so, dass Verheißungen einfach Gestalt annahmen, Realität wurden, was geschrieben stand, war plötzlich da. Meinetwegen Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnet dem Herrn den Weg. 800 Jahre waren vergangen, seitdem Jesaja diese Weissagung gab, und es geschah erst, als die Zeit erfüllt war. Genauso Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Engel vor mir her, dass er den Weg vor mir her bahne. Und plötzlich waren diese prophetischen Aussprüche Realität in Gestalt eines Mannes von Gott gesandt, mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes in jenen Tagen. So macht Gott Heilsgeschichte. Menschen, Kirchen, Freikirchen, christliche Organisationen machen Kirchengeschichte. Gott macht Heilsgeschichte. Er verknüpft sein Tun auf Erden mit seinem Volke und den dafür gegebenen Verheißungen. Haben wir das verstanden? Haben wir begriffen, dass wir ein Teil dessen sein müssen, was Gott jetzt tut? Wie ich vorhin sagte, nicht nur Gemeinde, sondern Gemeinde des lebendigen Gottes. Nicht Deutungen des Wortes und der Schrift, sondern was sagt die Schrift? Daran sind wir interessiert, an dem so spricht der Herr, der dieses vollbringt. Und er vollbringt es wirklich spätestens bis auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft, wenn er die zubereitete Braut heimholen wird, der dieses vollbringt, wie es von Ewigkeit her kund geworden ist. Paulus hat auf dieses Geheimnis im Epheserbrief besonders Bezug genommen und geschrieben, was den Menschengeschlechtern verborgen geblieben ist, das hat der Herr jetzt seinen Aposteln und Propheten geoffenbart. In Apostelgeschichte 15 von Vers 7 wollen wir weiterlesen. Hier steht, nachdem nun eine lange erregte Erörterung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurer Mitte dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen sollten. Wir alle sind mit der Schrift vertraut und wissen, dass Paulus dem Petrus, Johannes und Jakobus den Handschlag gab und sagte, wir wirken unter den Juden, ihr unter den Heiden. Ihr könnt's in den Briefen an die Galater nachlesen. Ich kann's aufschlagen und eben auch vorlesen, wenn ihr es möchtet. Hier wird nun gesagt, Petrus bezeugt es, er sagt, werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich, er sagt nicht den Paulus, er sagt mich, in eurem Kreise dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen. Lasst uns da aus dem 10. Kapitel lesen, Apostelgeschichte, aus dem 10. Kapitel einige Verse. Uns allen bekannt, aber ich möchte diesen einen Punkt heute Abend hervorheben. Gott hat eine Ordnung und in diese göttliche Ordnung ist die Gemeinde gestellt, sind die Dienste gestellt. In diese göttliche Ordnung muss die Braut auch jetzt am Ende gebracht werden. Was nützt es uns, wenn wir von Herzen sagen und glauben, der Herr bleibt im Himmel, so steht es geschrieben, in Apostelgeschichte Kapitel 3, 21, bis zu der Zeit, ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, bis alles wieder in den rechten Stand und wiedererstattet wurde, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Was nützt uns das theoretische Wissen darüber, dass unser Herr Jesus, unser Erlöser, im Himmel bleibt und wartet, bis die Zeit kommt und wir diese Zeit vielleicht nicht erkennen, dass sie schon gekommen ist und dass die Zeit drängt, dass Gott die Verheißungen, die er gegeben hat, auch erfüllen möchte. Hier in Apostelgeschichte 10 von Vers, ja, man könnte hier von Vers 9 lesen. Petrus hat, ich werde es nur sagen, ihr kennt ja das Ereignis. Petrus ging aufs Dach, er hatte Hunger und siehe da, Gott knüpfte an ein irdisches Bedürfnis eine himmlische Offenbarung. Ich lese es euch vor, von Vers 9, vielleicht immer besser, dass man es liest. Am folgenden Tage aber, als diese, die Männer, die Cornelius sandte, als diese unterwegs waren und sich schon der Stadt näherten, stieg Petrus um die Mittagszeit auf das Dach des Hauses hinauf, um dort zu beten. Da wurde er hungrig und wünschte, etwas zu genießen. Während man es ihm nun zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und wisst ihr, was er sah? Er sah vieles, aber sagte dann, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Ich lese weiter von Vers 11. Er sah den Himmel offen stehen und einen Behälter herabkommen, wie ein großes Stück Leinwand, das an den vier Zipfeln zur Erde herabgelassen wurde. Darin befanden sich alle Arten vierfüßiger und kriechender Tiere, der Erde und Vögel des Himmels. Nun rief eine Stimme ihm zu: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Manche fasten und beten. Er wurde hier hungrig, so steht's geschrieben. Er ging hinauf zu beten. Dann kam der Hunger über ihn. Und siehe da, Gott knüpft an dieses irdische Bedürfnis an und zeigt ihm vom Himmel her fallend allerlei Getier und Vögel des Himmels, aber alles war unrein. Er kannte ja das Gesetz, was nun reine Tiere und unreine, reine Vögel und unreine Vögel sind. Gott hatte das ja dem Mose deutlich, namentlich alles benannt. Schlachte und iss. Vers 14. Petrus aber antwortete: Nicht doch, Herr, denn noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines genossen. Da rief zum zweiten Mal eine Stimme ihm zu: Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Ihr wisst und kennt ja alle die Lektion. Nachher kommt Petrus auf das ihm Gezeigte und Geoffenbarte, ja im 15. Kapitel. Aber lasst mich hier noch aus dem 10. lesen, und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 10, von Vers 28. Apostelgeschichte 10, von Vers 28. Zu der er sagte: Ihr wisst, wie streng es einem Juden verboten ist, Verkehr mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volke gehört, oder gar bei ihm einzutreten. Doch mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Gott tat die Tür zu den Heiden auf. Hier war ein Jude, den Gott gebrauchen wollte, und ihm zeigte er allerlei unreines Getier. Und der Gottesmann sagt: Herr, noch nie habe ich etwas Unreines oder Unheiliges genossen. Und der Herr gibt ihm die Antwort: Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Amen. Welch ein wunderbares Wort! Gereinigt und geheiligt durch Jesus Christus, durch seinen Opfertod, durch sein teures und heiliges Blut, im Wasserbad des Wortes gewaschen und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Lasst uns noch die Verse 34 bis 36 in Kapitel 10 lesen. Da tat Petrus den Mund auf und sagte: Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern dass in jedem Volk der, welcher ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Und dann fährt er fort und sagt: Ihr kennt das Wort, das er an die Kinder Israel hat ergehen lassen, indem er ihnen Frieden durch Jesus Christus verkündigen ließ. Dieser ist der Herr über alle. Dieser ist der Herr über alle. Wir wissen, er brauchte nur noch ganz kurz weiter zu predigen, und siehe, der Heilige Geist fiel auf alle, die diese einfache und dennoch so gewaltige göttliche Botschaft des Evangeliums hörten. Ach, wenn wir alle das Gehörte mit lebendigem Glauben verbinden könnten, was würde in unserer Mitte geschehen? Die Sünder würden begnadigt, die Kranken geheilt, die Verlorenen gerettet, und der Herr würde mit Geist und Feuer taufen. Lasst uns innerlich mehr mitgehen mit der Verkündigung des Wortes und dabei die Verbindung mit Gott suchen und finden. Wie ich ebenfalls oft gesagt habe, die Predigt ist nicht dazu da, die Verbindung vom Podium zum Volke oder vom Volk zum Podium herzustellen, sondern dazu, dass Menschen in Verbindung mit Gott gebracht werden, dass sein Wort uns allen durch Mark und Bein geht und sein Wort durch uns und in uns Erfüllung findet. Zurück zur Apostelgeschichte, Kapitel 15. Wir haben es bereits betont. Hier ging es ja darum, dass die Frage beantwortet werden musste: Was soll nun den Leuten, die aus den Nationen gläubig werden, alles aufgebürdet werden? Und siehe, da werden nur vier Dinge erwähnt. Vier Dinge. Apostelgeschichte 15. Und hier werde ich zwei Stellen lesen. Vielleicht Vers 19 und 20. Deshalb bin ich meinerseits der Ansicht, man solle denen, die aus der Heidenwelt sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufbürden, sondern ihnen nur die Verpflichtung auferlegen, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Fleisch erstickter Tiere und vom Blutgenuss fernhalten. Das ist alles, was Gott der neutestamentlichen Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat. Nicht andere Vorschriften, und das belegt Petrus mit dem 21. Vers. Denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkündiger, weil er ja in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Wir sitzen nicht auf dem Lehrstuhl Moses. Wir haben die Gnade von Gott empfangen, zu erkennen, was uns im Neuen Testament als Pflicht hinterlassen wurde. Dasselbe wird zusammenfassend gesagt in Kapitel 15, Vers 28 und 29. Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, merkt ihr, nicht nur der Gemeindebeschluss, nicht nur der Beschluss des Ältestenrates, sondern es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss. Möge es doch so bleiben und bei uns sein, dass jeder Beschluss, der Beschluss Gottes ist geoffenbart im Wort durch den Heiligen Geist, und dass der göttliche Beschluss unser Beschluss wird und die göttliche Verkündigung unsere Verkündigung. Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weiteren Lasten aufzubürden als folgende Stücke, die unerlässlich sind, dass ihr euch vom Götzenopferfleisch, vom Blutgenuss, vom Fleisch erstickter Tiere und von der Unzucht fernhaltet. Wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr gut dabei stehen. Gehabt euch wohl. Wir sehen, mit welch einem Hirtenherz das alles hier geschrieben wurde. Bruder Russ hat uns ja im Einleitungswort aus Hebräer 13 doch einiges sehr Ernste mit auf den Weg gegeben. Ich lese es nur deshalb, weil ich einfach sagen muss, was wir ja schon alle wissen, dass jetzt in der Endzeit Tage angebrochen sind, in denen die Menschen keine Grenzen mehr kennen. Und ich möchte hier den Begriff Unzucht ja gar nicht weiter ausführen, aber wir leben in einer Zeit, in der dieses Wort unter dem Begriff Pornografie Einzug in der Menschheit gehalten hat. Ich bin aufrichtig und ehrlich, ich habe kein einziges dieser Hefte je gelesen. Ich weiß aber der Sache nach, was es alles beinhaltet. Nämlich jede Art, nur nicht die von Gott gegebene natürliche. Alles andere, nur nicht das von Gott ursprünglich gegebene, gewollte und bestimmte. Und das kennzeichnet die letzten Tage in ganz besonderer Weise, wo der Zustand der Menschheit, nicht der Zustand der Gemeinde des lebendigen Gottes, aber der Zustand der Menschheit so sein würde wie Sodom und Gomorra. Wo die Zügellosigkeit, wo die göttlichen Ordnungen beiseite gelassen und wie Paulus im Brief an die Römer ausführt, dass die Menschen in verkehrte Sinnesweise gefallen sind, weil sie Gott nicht erkannten. Deshalb hat er sie preisgegeben, dass sie ihre Leiber aneinander schenken? Habt ihr gewusst, dass das so in der Bibel geschrieben steht? Und ich gehöre zu denen, die ja beinahe überhaupt nicht fernsehen, weil ich Zeit genug brauche, um zu sehen, was nahe ist, nämlich was zu tun ist im Reiche Gottes. Aber das hat mich mal um 23 Uhr gesehen, als die Sendung ausgestrahlt wurde, dass in unserem Lande die Homosexualität legalisiert werden solle. Und den Frauen sollte man auch noch, so sie dann untereinander trauen, einen Schein ausstellen. Und was da geboten wurde und in welch einer Weise die Diskussion geführt wurde, war so abscheulich, war so manipuliert, dass man genau wusste, die Genossen, der Moderator oder die Moderatorin war eine besessene Dame. Sie wusste genau, wer da sprechen würde und wie sie die Fragen zu stellen hatte, damit das Ganze auf ihre Seite käme. Aber, so hat es der Herr gesagt, in den Tagen des Menschensohnes wird es sein, wie es war in den Tagen zu Sodom und Gomorra. Und damals war es die Homosexualität, ist allen bekannt, die beiden Engel, die zu Lot kamen, die wollten die Männer haben. Die Töchter, die noch jungfräulich waren, die wollten sie nicht. Aber die beiden Besucher, die zu Lot kamen, die wollten die Männer von Sodom haben. Und dann bot er ihnen ja seine jungfräulichen Töchter an. Jeder weiß, dass es damals die Sünde war, die Gottentfremdung, das Gott zuwiderlaufende, der Natur zuwiderlaufende. Und hier in Römer 1, Vers 26 und 27 hat es Paulus geschrieben, deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen lassen, denn die Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so dass sie Männer mit Männern die Schamlosigkeit verüben. Was soll man dazu sagen? Ihr wisst alle genau, dass ich kein Moralprediger bin. Ich bin dem Herrn dankbar, wenn ich vor ihm bestehe aus Gnaden. Aber für solche Dinge fehlt mir jedes Verständnis. Nur vom Satan Besessene können so motiviert und verdreht sein, um das von Gott Gegebene verspotten, verhöhnen. Der eine Mann hat sogar gesagt, was nun den Unterschied ausmacht und wie viel wertvoller es denn für den Mann sei. Man muss einfach den Kopf darüber schütteln. Das sind Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Jedoch, hier kommt der Punkt. Wie ich es am Sonntag in Zürich gesagt habe, so sei es auch heute hier gesagt. Dieser Zustand ist nicht der Zustand der Gemeinde des lebendigen Gottes, sondern der Zustand dieser Welt. Und der Herr sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich habe mit einem katholischen Priester, nicht mit diesen beiden jungen Männern, darüber gesprochen. Irgendwo steht es auch geschrieben. Und er sagte, ja, es steht ja geschrieben, dass David zu Jonathan sagte, deine Liebe ist mir köstlicher als Frauenliebe. Und aus diesem Vers wollen sie das ableiten. Das lassen wir davon nicht ableiten. Die Liebe Gottes in einem Gottesmann zum anderen Gottesmann übersteigt alle Liebe, die es auf Erden gibt und die hält in allen Prüfungen stand. Aber hier haben wir es noch vorgelesen bekommen aus Hebräer 13. Die Ehe werde von allen in Ehren gehalten, das Ehebett bleibe unbefleckt, den Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Sogar in die Ehe oder direkt in die Ehe gehört ja diese göttliche Ordnung. Nicht das Unzüchtige, nicht das, worauf der Fluch ruht, sondern das, was Gott gesegnet hat. Den Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr den Seinen hilft. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich im Laufe all dieser Jahre nicht einen einzigen gläubigen Prediger oder Mensch getroffen habe, der schief gepolt oder gewickelt wäre. Dank sei Gott, dass das Volk Gottes normal geartet ist. Im Leiblichen und im Geistlichen sollte irgendwo Not sein, dann wollen wir auch damit zum Herrn kommen. Dann haben wir weiter gelesen, euer Sinn sei frei von Geldgier, begnügt euch mit dem, was euch gerade zu Gebote steht, denn er selbst hat gesagt, ich will dir nimmermehr meine Hilfe versagen und dich nicht verlassen. Daher dürfen wir auch zuversichtlich sagen, der Herr ist meine Hilfe. Ich will mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Vor wem sollten wir uns fürchten? Der Herr ist unsere Hilfe. Wie der Psalmist sagt, wenn der Herr nicht meine Hilfe gewesen wäre, so wäre meine Seele schon im stillen Lande. Auch heute will Gott uns helfen. Auch heute will er wohltun. Auch heute will er retten, befreien, vergeben, selig machen. Heute will er uns in Übereinstimmung mit seinem Worte bringen. Heute will er Gnade vor Recht ergehen lassen. Heute will er segnen an dieser Stätte und all diejenigen, die zu ihm rufen. Wir glauben, dass die Verkündigung zu dem Zweck an uns ergeht, dass wir dadurch korrigiert werden, zurechtgebracht, ja, bis wir in den Stand gelangen, den Gott für uns bestimmt hat, in den wir hineinkommen müssen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ob wir alles auf die letzten paar Tage abschieben sollten, weiß ich nicht. Besser wäre es, der Herr könnte heute mit uns beginnen und uns dieser göttlichen Ordnung, die in seinem Worte festgelegt ist, zuführen und sich uns allen offenbaren und uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade, so wie damals Petrus sagen konnte oder ihm erst gesagt wurde, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht als unrein. Und wir sehen, dass diese göttliche Offenbarung, die Vermittlung dieser göttlichen Offenbarung aus berufenem Munde, hat einen solchen Segen in den Zuhörern ausgelöst, dass sie Bekehrung, Erneuerung, Wiedergeburt und Geistestaufe zur gleichen Zeit erlebt haben. Möge auch uns diese göttliche Offenbarung zuteil werden. Was Gott gereinigt und geheiligt hat, das darf niemand als unrein erklären. Und wir sagen in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes, dass wir gereinigt und geheiligt wurden durch das Blut des Lammes. Wir sind Gottes heiliges Eigentum. Dafür wollen wir ihm heute danken. Wir haben Vergebung der Sünden, Begleichung der Schuld. Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Gelobt sei sein heiliger Name. Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Christus ist hier, der sie gerecht gesprochen hat. Dank sei Gott für das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss. In diesem erlösenden Blute sind wir gerechtfertigt, gereinigt, in Christus geheiligt worden. Möge Gott uns Freude darüber ins Herz legen. Es ist nicht halb und halb. Wir sind begnadigt. Wir sind erlöst. Wir sind Kinder Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn noch gemeinsam danken. Bruder Russ, kommst du, um dem Herrn zu danken?
Himmlischer Vater,
mein Gott,
wir danken dir inniglich für dein teures und heiliges Wort, das uns in dieser Stunde zuteil geworden ist.
Mein
Herr, wir möchten dein Wort beachten.
Halleluja.
Möge es in unsere Herzen gefallen sein.
Mögen
wir darüber nachsinnen und darüber nachdenken, o Herr, wie wichtig es ist, Herr. Denn dein Wort ist ja Geist und Leben. Es will uns aus diesem bösen und verkehrten Geschlecht erretten.
Amen.
Und wir können sagen, du hast uns errettet, Herr.
Halleluja.
Hast uns herausgezogen aus dem Schlamm der Sünde und des Verderbens und zu deinem Eigentumsvolk
Halleluja.
Gemacht, Herr. Dir sei die Ehre, der Lobpreis und die Anbetung, auch die für diese Abendstunde, Herr. Wir sehen, Herr, dein Wort muss auch darin in Erfüllung gehen, denn die wahren Männer Gottes haben es von Anfang an durch den Geist geredet.
Amen.
Und wir sehen, die Zeit ist dafür da, o Herr, und es erfüllt sich vor unseren Augen. Aber den Deinen schenkst du Gnade, Herr, und offene Augen, o Herr, und dass sie allem entrinnen können, Herr, was hereinbrechen wird, Herr. Denn wir wissen, wenn der Zorn nicht ausgeblieben ist, der göttliche Zorn in jenen Tagen, Herr, so wird auch in unseren Tagen nicht ausbleiben, Herr. Er wird hereinbrechen über allen Unglauben, über allen unzüchtiges Wesen, Herr. Wir beten dich an, Herr, dass wir zu dir stehen dürfen, Herr. Und du wirst uns bewahren davor und uns zu dir nehmen, Herr. Dank und Ehre,
Halleluja.
Preis und Anbetung
Halleluja.
Sei deinem herrlichen und wunderbaren Jesus Namen.
Halleluja.
Halleluja. Amen.
Amen.